Heute Morgen predige ich über Johannes 3, Vers 14 und 15. Johannes 3, Vers 14 und 15. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben habe. Ich wiederhole nochmal Johannes 3, Vers 14 und 15. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben habe. Frage an Sie, würden Sie gerne Ihren Todestermin kennen, wann Sie die letzte Grenze überqueren? Ich denke an ein junges Mädchen. Sie ging mit den Freundinnen so auf einen Juxplatz und da war auch so ein Zelt, wo eine Wahrsagerin die Zukunft voraussagte. Damals war es noch relativ billig, für 50 Pfennig. Und sie ging dann mit ihren Freundinnen hinein und fragte sie so nach ihrer Zukunft. Und da sagte die Dame ihr, du wirst einmal am 13. November sterben. Für 50 Pfennig. Und sie dachte, diese blöde Kuh, mir so etwas zu erzählen. Und als sie rausging, lachten sie und ihre Freundinnen. Aber dann kam der 13. November. Es war ja kein Jahreszahl dabei. Und sie wurde ganz unruhig. Und wurde erst wieder ruhig, als der 13. November vorbei war. Aber jedes Jahr hat einen 13. November. Ich lernte sie dann als junge Dame kennen, so Mitte 20, und erlebte auch in einem Seminar, wo sie auch den 13. November wieder vor sich hatte. Vorher kam eine Freundin zu Besuch, die dann über die Tage bei ihr blieb. Sie konnte nicht mehr alleine sein. Und inzwischen hatte sie etwas ganz Furchtbares getan. Sie hatte gehört, das ganze Aberglauben hat ja was mit diesem Bereich Okkultismus und Satan und finsteren Mächten zu tun. Und sie hatte ihr Leben im Gebet Satan übergeben, weil sie hoffte, dadurch Frieden zu finden, weil sie dachte, wenn das was damit zu tun hat und ich ihm jetzt mein Leben gebe, dann muss doch endlich der Ruhe einkehren. Das Gegenteil war natürlich der Fall. Ja, also interessant, wenn jemand den Tag seines Todes wüsste, was hätte das für Auswirkungen? Hier saß ich in einem Wartezimmer bei einem hiesigen Arzt. Da war so ein süßes, kleines, goldiges Mädchen, vielleicht so 3 plus minus Jahre alt. Es lief da rum und ging auf so eine ältere Dame zu und sprach sie an, warum bist du noch nicht tot? Die Dame war etwas erstaunt, die Mutter wäre gerne senkrecht im Erdboden verschwunden, was aber nicht möglich war. Ja, eine ganz natürliche Frage für so ein Mädchen. Vielleicht war gerade eine alte Oma gestorben in ihrem Verwandtenkreis. Jesus wusste seinen Todestermin von Anfang an. Er wusste, wann er sterben würde, wo er sterben würde, wie, warum und auch wozu. War ihm alles kein Geheimnis. Er konnte hier im Alten Testament, in dem er sich ja oft gelesen hat, alle diese Dinge lesen. Ich hatte vorhin Jesaja 53 gelesen. Das ist ja nur ein Abschnitt, der dieses Leiden beschreibt. Psalm 22. Ein anderer ganzer Psalm über die Kreuzigung oder all diese Vorabbildungen im Alten Testament, wo es darum geht, dass jemand in irgendeiner Weise sein Leben hingibt oder irgendwelche Gegenstände in dieser Richtung weisen. Wenn Sie die Bibel vorne aufschlagen, gibt es die Geschichte von dem Garten Eden und diesen sogenannten Sündenfall und dann hat Gott Adam und Eva zurechtgewiesen und dann auch noch die Schlange angesprochen, die sie verführt hatte als Bild des Teufels. Und dieser Schlange wird gesagt in 1. Mose 3, Vers 15, dass jemand kommen wird aus dem Samen des Weibes, der ihr den Kopf zertritt, aber sie wird ihn in die Ferse stechen oder beißen. Das heißt, hier ist die Rede von einem sterbenden Sieger, der der Schlange, das heißt dem Teufel, den Kopf zertritt. Das heißt, der wird dann in einen Sterbeprozess hineingestellt, aber der Sieger selber stirbt auch. Hier in diesem Abschnitt, Johannes 3, ist jetzt diese Überleitung zu dieser Schlange in der Wüste, die Mose erhöhte. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in der Wüste war. Ich war schon mal dort in dieser Wüste, da waren so 58 Grad im Schatten. Und das ist natürlich ganz interessant als Temperatur. Also nichts, wo man sich unbedingt gerne jahrelang aufhalten möchte. Aber in der Bibel steht etwas Interessantes, sehr Schönes und sehr Gefährliches. Da steht nämlich, euch geschehe nach eurem Glauben. Euch geschehe nach eurem Glauben. Also interessant die Frage, wofür haben Sie im Moment Glauben? wofür haben sie keinen? Und das Volk Israel damals ist aus Ägypten herausmarschiert zum Land Kanaan hin, aber als sie dann die Botschaft ihrer 12 Geheimagenten, Kundschafter genannt, hörten, dass dieses Land doch sehr befestigt wäre mit Riesen, wollten sie nicht hinein. Und in der Bibel steht, euch geschehe nach eurem Glauben. Sie wollten nicht hinein, also kamen sie auch nicht hinein und mussten dann 40 Jahre in der Wüste mehr oder minder spazieren gehen, relativ sinnlos, bis die Elterngeneration gestorben war und dann die Kinder erwachsen waren und die kamen dann hinein. Und in der Wüste hatten sie jeden Morgen und jeden Mittag und jeden Abend dasselbe, nicht dasselbe, das Gleiche zu essen. Manna morgens, Manna mittags, Manna abends, mal geröstet, mal gebraten, mal gekocht. Aber es war immer das Gleiche. Und wenn sie jeden Tag immer wieder Ähnliches essen würden, irgendwann sagt man, gibt es denn nichts anderes? Und so haben sie ein bisschen gemotzt. Und es ist ja immer leicht, Gott Vorwürfe zu machen. Wie kannst du das zulassen, dass wir hier rumlaufen, dass uns so schlecht geht? Das gibt sicher auch unter uns manchen, der das vielleicht fragt. Wie kannst du mein Elend zulassen? Obwohl es da sicher interessante andere Fragen auch noch gäbe. Und Gott ließ sich das nicht bieten und hat ihnen eine Heimsuchung geschickt in Form von beißenden Schlangen. Es waren Giftschlangen, die haben sie gebissen, dabei sind viele Leute gestorben. Und dann haben sie Gott ihre Sünde bekannt. Sehr interessant, dass viele Leute ihre Fehler erst zugeben, wenn irgendwelche Schwierigkeiten dazukommen. Wenn sie nicht erwischt werden irgendwo, dann werden die Fehler nicht beim Wort genannt, nicht erwähnt, nicht bekannt. Aber wenn es dann irgendwann nicht mehr weitergeht, fragt man, oh, habe ich doch irgendwas falsch gemacht, was ich zugeben müsste? Sie baten Gott um Vergebung und Gott sagte dem Mose, du kannst eine Kupferschlange auf einen Pfahl stecken. Jeder, der diese Schlange ansieht, der wird dann geheilt. Interessant ist, Gott nimmt nicht die Schlangen weg, die lässt er da, sondern er schenkt eine Rettung. Im Aufblick auf diese erhöhte Schlange würden sie wieder gesund werden. Es gilt vielleicht auch für manche unserer Lebenssituationen, dass Gott nicht unbedingt die Schwierigkeiten wegnimmt, dass er aber eine Lösungsrichtung schenkt. Und ich fand interessant, ich hatte gerade jetzt einen Geburtstagsbesuch gemacht bei einer älteren Dame und da war noch jemand anderes da, der es auch nicht gut geht im Moment. Und die sagte, ich bete ja immer, dass Gott mich bewahrt vor diesem oder jenem, aber wenn ich merke, es ist nicht so, dann sage ich, wenn du es schon zulässt, dann gib mir bitte auch die Kraft, es zu tragen. Fand ich ein sehr bemerkenswertes Gebet und sicher richtig. Gott schenkt dort, wo Schwierigkeiten sind, auch den Blick in eine Richtung, wo die Heilung liegt. Damals war es die erhöhte Schlange, also vielleicht auch ein Bild für den besiegten Satan, der irgendwann ausrangiert wird. Und Jesus sagt hier, wie diese Schlange in der Wüste erhöht wurde, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Ich weiß nicht, wie Sie über das Wort muss nachdenken. Es ist ja so ein Wort, was man nicht unbedingt gerne hat. Da steckt irgendwie Zwang dahinter. Aber Jesus wusste, ich muss sterben. Ich muss diesen Weg gehen. Und hier wird der Weg genannt, er muss erhöht werden. Gut, einmal erhöht am Kreuz, aber später ein zweites Mal erhöht in der Himmelfahrt, indem er in die ewige Herrlichkeit zurückging. Interessant, es gibt einen Satz, den Sie vielleicht kennen, ohne Kreuz keine Krone. Ohne Kreuz keine Krone. Das heißt, ohne Erniedrigung auch keine Erhöhung. Jesus hat beides erlebt. Die Leute dachten, es sei eine Erniedrigung am Kreuz, aber er wusste, es ist nur das Ziel meines ganzen Lebensweges. Jesus konnte bei jedem Opfer, und er war ja ein frommer Jude, hat also viele Opfer gebracht, bei jedem Opfer konnte er schon seinen Tod ahnen, denn er wusste ja, dass er sein eigenes Leben als Opfer geben würde für unsere Sünde. In Israel gab es einen großen Feiertag, Sie kennen den, der große Versöhnungstag, Yom Kippur genannt, 3. Mose 16. Yom heißt Tag auf Hebräisch und Kippur heißt Bedeckung, also der Tag, an dem die Sünden eines Volkes bedeckt wurden durch das Blut eines Opfertieres. Und an diesem großen Versöhnungstag geschah Folgendes, was Jesus an dem großen Versöhnungstag von Golgatha wiederholt hat. Einmal der Hohepriester legte seine Gewänder ab, brachte dann ein Opfer für sich und für das Volk Und dann war die Rede von zwei Sündenböcken. Der eine Sündenbock wurde geopfert, der andere wurde in die Wüste gejagt. Bei einem Opfer wurden diesem Tier, einem Sündopfer, vorher immer die Hände aufgelegt und die Sünden auf das Tier übertragen, ja, so wie eine elektrische Brücke irgendwo, ein Einswerden mit dem anderen. Und dann wurde stellvertretend, weil der ja jetzt die Sünde trug, dieses Tier dann getötet. Denn dort, wo Sünde ist, muss der Tod folgen. So wurde der eine Sündenbock getötet und mit dem Blut ging der Hohepriester in die Stiftshütte oder später in den Tempel und sprengte das Blut vor den Vorhang des Allerheiligsten und auf die Bundeslade, in der ja die 10 Gebote lagen, weil die gebrochen waren von dem Volk, bat er Gott, dass jetzt das Blut diese gebrochenen Gebote bedeckt. Der zweite Sündenbock, dem wurden auch die Hände aufgelegt, die Sünden wieder bekannt, der wurde dann in die Wüste gejagt, die Wüste als Ort des Bösen, sozusagen zurück an den Absender geschickt. Und wenn Sie die Kreuzigung auf Golgatha richtig verstehen, hat Jesus dort beides erlebt. Er war der Sündenbock, auf den unsere Sünden übertragen wurden. Er starb dort, denn die Folge der Sünde ist der Tod, wie dieser eine Sündenbock. Und dann erlebte er dasselbe, was der zweite erlebte. Er wurde von Gott verjagt. Vielleicht erinnern Sie sich, es wurde finster, 3 Stunden. Es war die Stunde der Finsternis. Und dann betete Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war noch nie Gott verlassen gewesen. Nie, in seinem ganzen Leben nicht, in der ganzen Ewigkeit nicht. Aber jetzt schon, denn er erlebte, wie dieser Sündenbock verjagt wurde von Gott, wie Gott keine Gemeinschaft mit ihm haben wollte. Und das war wahrscheinlich der Tiefpunkt oder vielleicht auch der Höhepunkt dieser Hingabe, durch die Jesus uns, wie vorhin der Chor sang, das Tor geöffnet hat zu einem neuen Frieden. Also der Tag der Versöhnung in Israel, jedes Jahr gefeiert, leider auch heute noch, weil sie die Versöhnung am Kreuz nicht anerkennen. Sonst würden sie diesen Tag nicht mehr feiern, sondern würden auch den Karfreitag feiern, als den Höhepunkt dieses großen Versöhnungstages. Jesus hat durch seinen Tod uns mit Gott versöhnt. Die Frage der Sünde ist keine Trennung mehr, denn jetzt gibt es Vergebung. Vorher gab es durch diese Tieropfer nur eine Bedeckung durch das Blut. Jetzt wurden diese Sünden zum ersten Mal vergeben. Ich nehme an, jeder von Ihnen hat schon Vergebung erlebt. Wenn etwas vergeben ist, ist es weg. Es belastet Sie nicht mehr. Durch Jesus werden Sünden vergeben. Jetzt taucht ein zweites Muss auf. Das erste Muss galt für Jesus, das zweite gilt für Sie und für mich. Hier ist die Rede, dass jeder, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben habe. Und jetzt ist die Frage, was verstehen Sie und ich unter Glauben? Welche Verständnisse gibt es, welche Missverständnisse gibt es für den Glauben? Ich will etwa 5 Missverständnisse erst nennen. Es gibt einmal das kirchliche Missverständnis, dass Leute sagen, ich bin doch getauft, ich bin konfirmiert oder ging zur Firmung, je nachdem, welche Konfession. Und ich gehöre doch dazu, ich kenne den Pfarrer, ich trage Gemeindebriefe aus, ich singe im Chor, ich bin, was weiß ich, sonst irgendwo engagiert, vielleicht an irgendeiner Stelle der Mitarbeit sogar. Ich bin immer dabei. Dabei sein reicht nicht, sondern dazugehören ist das Entscheidende. Und darüber reden wir gleich. Also dabei sein ist zu wenig. Das wäre das kirchliche Missverständnis, dann das moralische. Ich habe hier in Hausen mal eine ältere Dame besucht, das heißt, ganz so alt war sie noch nicht, die begrüßte mich mit den freundlichen Worten, Herr Lotz, können Sie mir sagen, welches Gebot ich übertreten habe? Ja, ich war irgendwie etwas leicht bewegt und kam dann mit ihr ins Gespräch und sagte, ich bin sicher, dass Sie eines mit mindestens übertreten haben. Das erste Gebot. Das heißt, ich bin Nummer 1 in deinem Leben, ich bin der Herr, dein Gott. Und ob das immer in ihrem Leben so ist, dass Gott Nummer 1 ist für sie, das müssten sie sich einfach selber mal fragen. Das moralische Missverständnis also, ich habe keiner Fliege was zuleide getan, sagt man, obwohl man viele Dinge übersieht, viele unfreundliche Worte und solche Dinge. Und deshalb müsste man ja in den Himmel kommen. Dann gibt es das ethische Missverständnis. Ich engagiere mich doch für Frieden, für Versöhnung, für die Erhaltung der Natur, gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens oder vielleicht ja auch dafür, aber wahrscheinlich eher dagegen, je nachdem. Und deshalb bin ich doch engagiert und gehöre dazu. Ethik ist nicht schlecht, aber wenn es nur um Ethik ginge, hätte Jesus nicht sterben brauchen für uns. Engagement ist gut, aber zu wenig. Dann gibt es den christlichen Standpunkt, jemand, der immer seinen christlichen Standpunkt vertritt, auch ganz mutig dazu Stellung bezieht. Ein Standpunkt ist zu wenig. Und dann gibt es die neuen Leute, die sagen, Hauptsache, jemand hat einen Glauben. Ohne Glauben kommt man im Leben nicht zurecht. Aber sie fragen nicht nach dem Objekt des Glaubens. Und Glauben haben ist nicht schlecht, aber das Objekt ist wichtig. Und wenn es das Falsche ist, dann ist mancher Glaube durchaus nur eine Form der Irreführung für jemand. In der Bibel gibt es ein Muss für gläubige Leute. Das steht auch in Johannes 3, Vers 7. Jesus sagt dem Nikodemus, dem er ja auch das mit dieser Schlange da erzählt, ihr müsst von oben oder auch von Neuem geboren werden. Das ist das göttliche Muss für jeden Gläubigen. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Sie sind alle geboren, Sie wissen genau wann, an welchem Tag. Das heißt, es gibt manche Leute, die haben sogar zwei Geburtstage, einen Impass und einen biologischen. Die kommen dann irgendwo aus dem Osten, wo die Standesämter noch nicht so gut gearbeitet haben. Aber normalerweise wissen sie immer, an dem Tag um die Uhrzeit bin ich geboren. Ich war 9 Monate unterwegs oder manche auch nur 8. Aber der Geburt ging eine Zeugung voraus durch einen Samen. Und wenn die Bibel von einer Wiedergeburt spricht, gibt es auch einen Samen, der ist Gottes Wort, so steht es im 1. Petrusbrief, wiedergeboren durch Gottes lebendiges und bleibendes Wort. Das heißt, wenn Sie Gottes Wort anfangen, ernst zu nehmen, erfahren und hören Sie mehr über Jesus, und dann kommt es irgendwann zu diesem Zeitpunkt, dass Sie sagen, ja, jetzt möchte ich, dass Jesus in mir lebt. Jesus ist heute eine Geistperson, damals war er eine biologische Person und Geistperson, die lebte. Heute ist er eine Geistperson für uns. Deshalb kann er in ihnen leben und wenn das geschieht, dann sind sie wiedergeboren. Das geschieht nicht zufällig, nicht, dass man morgens aufwacht oder beim Abendgebet plötzlich, sage ich mal scherzhaft, ein warmes Gefühl am Rücken hat, sondern wenn sie Jesus zur Grundlage ihres Lebens machen und sagen, Herr Jesus, ich möchte dir gehören, für Zeit und Ewigkeit, dann haben sie diese Grundlage und es kommt zu einer Wiedergeburt, in dem Jesus in ihr Leben kommt, sie den Heiligen Geist empfangen. Das ist ein göttliches Muss. Wenn jemand nur in einer Kirchenbank sitzt, dann wird er nicht im Himmel sein, sondern Jesus braucht einen Stammsitz im Herzen der Menschen, nicht nur Christen, einen Stammsitz in der Kirche, so wichtig das ist. Ich freue mich über jeden, der da ist. Jesus braucht einen Stammsitz im Herzen der Menschen, nicht nur auf einer Kirchenbank. Und wenn er in unserem Herzen ist, sind wir wiedergeboren. Wiedergeburt ist etwas sehr Schönes. Wenn Sie in einer Familie sind, sehen Sie Ihren Eltern ein bisschen ähnlich, äußerlich oder innerlich. Wenn Sie zur Familie Gottes gehören, fangen Sie an, Gott etwas ähnlich zu werden, weil er Sie verwandelt. Und das ist gut für Sie, auch für mich. Denn wir wissen ja auch, wie wir sind, wenn wir Gott nicht ähnlich sind. Dann führen wir ein selbstbestimmtes Leben und das hat auch klare Auswirkungen. Aber mit Jesus im Herzen verändert sich das. Ein göttliches Muss. Bei Jesus war es das Muss, du musst erhöht werden. Bei uns ist es das Muss der Wiedergeburt. Gläubig sein ist gut, aber zu wenig. Jesus im Leben ist das Entscheidende. Ja, ein oder zwei Beispiele dazu. Ich denke an einen Mann, der eine sehr gute Stellung in seinem Beruf hatte. Seine ältere Mutter war gläubig, er selber nicht, er hatte nur die Karriere im Kopf. Dann starb seine Mutter und er musste ihre Wohnung auflösen, so wie wahrscheinlich viele von Ihnen schon die Wohnung von Eltern aufgelöst haben. Und da schaut man sich jeden Gegenstand nochmal an, Briefe, soll man die aufheben oder wegtun, Schmuck und dies und jenes. Und da fand er im Nachttisch der Mutter ein kleines Neues Testament von den Gideons. Das ist ein Testament, das man noch nicht mal kaufen muss, man kriegt es geschenkt. Und da fing er so an, während er so aufräumte, so drin zu lesen, auch Johannes-Evangelium, und fand es ganz spannend und las immer weiter, obwohl er ja eigentlich aufräumen wollte. Und am Ende, er hat es nicht alles jetzt durchgelesen, am Ende von diesem Testament stand ein Gebet, wie man Jesus bitten kann, in sein Leben zu kommen. Und das hatte er getan, hat es gebetet und wurde sozusagen am Nachttisch seiner gestorbenen Mutter Christ. Es hat sein Leben dann ziemlich geprägt, hat auch seine Frau ergriffen und sie haben sich dann für eine sehr intensive Jugendarbeit engagiert. Er wurde wiedergeboren durch Gottes Wort, was er gelesen hat, aber seine Mutter hat sicher 20 oder 30 Jahre vorher für ihn gebetet. Jetzt war sie tot, aber er hat jetzt das Leben gefunden. Ja, sicher sehr schön, wenn es auf diese Weise geschieht. Die Frage, ob Sie auch dieses göttliche Muss schon erlebt haben und sagen können, ich bin wiedergeboren, nicht als Schlagwort, so wie das früher mal in Amerika war, weil der Präsident wiedergeboren war und dann viele sagten, I'm a born again Christian. Wenn es stimmt, ist es schön. Und dann wäre Ihre Aufgabe jetzt zu entdecken, was Ihnen in Jesus alles geschenkt ist. Denn hier steht, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben habe. Frage an Sie, haben Sie heute Morgen Gewissheit des ewigen Lebens? Freuen Sie sich, dass Sie mit Gott ewig verbunden bleiben, nicht werden, sondern bleiben, weil Sie heute es schon sind. Wenn es so ist, haben Sie das Schönste in Ihrem Leben ergriffen. Wir leben ja in der Generation der Erben. Man kann vieles erben, was man aber wieder weiter vererben muss, weil man es nicht mitnehmen kann. Während bei Gott gibt es ja auch ein altes und ein neues Testament. Beim Testament musste jemand sterben, damit es in Kraft trat. Jesus ist gestorben und das Geschenk, was er ihnen macht, ist das ewige Leben. Eine bleibende, ewige Verbindung. Mein Einstieg war die Frage, ob Sie Ihren Todestermin wissen möchten. Wahrscheinlich eher nicht. Jesus kannte seinen Termin. Er wusste, dass das der wichtigste Tag in seinem Leben sein wird, weil hier das Tor zum himmlischen Frieden aufgemacht wird durch Vergebung, durch Versöhnung. Er kannte dieses Muss. In Ihrem und meinem Leben gibt es auch ein Muss oder gab es ein Muss. Das ist dieses Muss der Wiedergeburt, um in die Familie Gottes hineinzukommen mit Jesus im Herzen. Und der Wunsch an Sie und an mich wäre, dass Sie und ich immer mehr entdecken, was Gott uns in und mit Jesus im Leben geschenkt hat. Und es wäre schön, wenn Sie darüber mit ihm ins Gespräch kommen. Ich möchte immer mehr entdecken, was ich in dir geschenkt bekam und in dir bin. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du bereit warst, diesen Weg in den Tod hineinzugehen, sogar einen besonderen Tod. Danke, dass das positive Auswirkungen hat bis heute für jeden von uns, der es glaubt. Danke aber auch für das Geschenk des ewigen Lebens in deiner Gegenwart, im eigenen Leben. Segne jeden von uns, dass er das ergreift oder sich ergreifen lässt von dir und dass immer mehr deutlich wird, wer du bist für jeden von uns. Amen.